Wir wollen heute zusammen einen Text aus dem Lukas-Evangelium betrachten. Und mit Evangelien ist es normalerweise so, man liest am besten sehr lange Abschnitte am Stück. Das machen wir aus Zeitgründen nicht. Und ich vertraue darauf, dass ihr vollends fähig seid, einfach mitten im Text einzusteigen mit mir. Und wo dann Informationen von vorher notwendig sind, füttere ich die nach. Okay? Wir lesen aus Lukas 5, die Verse 27 bis 39, und ich lese es hier aus der neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, ein Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger und seine Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Daraufhin sagten sie zu Jesus: Die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger jedoch fasten nicht, sondern essen und trinken. Jesus entgegnete ihnen: Könnt ihr etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten lassen, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird. Dann werden sie fasten. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte: Niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid und flickt damit ein altes. Sonst ist das neue Kleid zerschnitten und zu dem alten passt das herausgeschnittene Stück ja gar nicht. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Aber niemand, der vom alten Wein getrunken hat, will etwas vom Jungen wissen. Der Alte ist besser, sagt er. Soweit aus Gottes Wort. So funktioniert es besser. Am 17. Dezember 1903 gelang den beiden amerikanischen Brüdern Orville und Wilbur Wright der erste motorisierte Flug der Geschichte. Das ist wirklich ein Foto von diesem ersten Flug. Der Doppeldecker, den die beiden dafür gebaut hatten, hatte einen 81 Kilo schweren Motor mit sagenhaften 12 PS und hat es damit dann auch 12 Sekunden in der Luft ausgehalten, in diesen 12 Sekunden 37 Meter zurückgelegt, knapp 11 km/h, und an dem Tag noch zwei weitere Flüge tatsächlich überlebt. So lustig diese Zahlen heutzutage anmuten für uns, dieser Flug war ein Meilenstein. Ein absoluter Meilenstein in der Menschheitsgeschichte. Jahrtausende lang hatten Menschen Vögel gesehen, die fliegen können, und andere Tiere, und selber versucht zu fliegen und es nicht geschafft. Also höchstens sehr kurz und nur einmal im Leben. Und im Großen und Ganzen war ganz viel passiert, jahrhundertelang, aber man hat es nie geschafft, das nachzustellen. Es gab so ein paar weniger erfolgreiche Gleitflüge noch so in den Jahren davor, aber nichts, was mit diesem Flug von den Gebrüdern Wright zu vergleichen gewesen wäre. Der Flug selbst wirkt sehr unscheinbar, aber es war eine absolute Zeitenwende der Menschheitsgeschichte. Der Mensch hatte auf einmal fliegen gelernt. Nur 16 Jahre später gelingt der erste Flug über den Atlantik von Amerika nach Irland in nur 16 Stunden. 16 Jahre von 12 Sekunden der Luft so einmal über den Atlantik. Heute, gerade 118 Jahre später, ist Fliegen für uns so normal, dass wir uns an 20 Euro Ryanair-Flüge nach Mallorca gewöhnt haben. Die Welt ist eine ganz andere geworden. In dem Text, den wir uns heute aus dem Lukas-Evangelium angucken, geht es auch um so eine Zeitenwende. Es geht um einen Wandel in der Menschheitsgeschichte, der zunächst sehr unscheinbar aussieht und doch den Lauf der Welt für immer verändert. Der Schlüssel zu den ganzen Versen, die wir gerade gelesen haben, das sind diese Gleichnisse am Ende von dem Neuen und dem Alten ab Vers 33. Wir wollen uns angucken gemeinsam, was Jesus mit diesen merkwürdigen Gleichnissen von dem Wein und dem Stoff gemeint hat, und dann was das mit uns heute zu tun hat. Was passiert in der Stelle, die wir gelesen haben? An dieser Stelle im Lukas-Evangelium, noch relativ zu Anfang, ist es so, dass Jesus zunehmend mehr mit den konservativen Juden, mit den Pharisäern in Konflikt gerät. Und wir schauen uns gleich noch an, warum genau. Wie auch immer es ist, ihr habt gesehen, Jesus ist bei diesem Levi, er ist mit Zolleinnehmern und irgendwann reicht es den Pharisäern und sie konfrontieren ihn und sagen, hier, irgendwas stimmt mit dir nicht, so kann doch kein frommer Jude leben. Und Jesus reagiert auf die Kritik mit den Gleichnissen. Sollten wir uns die Frage stellen, was sagen denn diese Gleichnisse? Und es ist zunächst einmal gar nicht viel. Ich weiß nicht, wenn ihr die schon mal gelesen habt, so bei der Bibellese oder so, was ihr zu diesen Gleichnissen gedacht habt. Ich dachte immer, es gibt auch erbaulichere Gleichnisse, von denen ich mir mehr mitnehmen kann. Die hier wirken irgendwie relativ schlicht. Also der Vergleichspunkt ist ja bei beiden relativ einfach. Er bedeutet, es gibt neue Dinge, die einfach nicht mit alten Dingen zu vereinen sind, weil sie nicht zusammenpassen. Das Beispiel mit dem neuen und dem alten Stoff. Man sollte einfach mit neuem, noch nicht gewaschenen Stoff keine alten Klamotten flicken, weil man sonst ein Problem kriegt, wenn die Sachen unterschiedlich einlaufen und der Flicken wieder reißt. War damals jedem klar, verstehen wir heute noch. Das mit den Weinschläuchen, wir haben eher Fässer, aber auch das verstehen wir gerade noch. Ne, wenn man so Tierhäute als Weinschläuche benutzt, wie man das vor 2000 Jahren gemacht hat, und man benutzt diese frischen Schläuche für frischen Wein, dann sind die Schläuche noch schön elastisch und die können sich dehnen, wenn der Wein gärt. Und wenn man das dann nochmal versucht und nochmal neuen Wein in alte Schläuche füllt, dann sind die eben schon zu spröde und man verliert seinen guten Wein an ein Leck. Also die Aussage von den Gleichnissen erstmal, es gibt neue Dinge, die passen nicht zu alten. Wenn es euch geht wie mir, hat euch das jetzt noch nicht besonders in eurem geistlichen Leben vom Hocker gehauen. Die Frage ist also nicht, was ist der Vergleichspunkt in dem Gleichnis, sondern was meint Jesus mit dem Gleichnis? Auf was spielt er an? Und die Antwort ist, dass er meint den Anbruch des Reiches Gottes. Wenn ihr mal in euren Bibeln ein paar Verse zurückblättert von da aus, in Lukas 4, Vers 44 leitet Lukas diesen kompletten Abschnitt mit den ganzen Geschichten, zum Teil dem, was wir gelesen haben, zum Teil noch dem, was davor kommt, ein, damit, dass er sagt, dass Jesus von da an überall die Botschaft vom Reich Gottes in den Synagogen des jüdischen Landes verkündigt. Das ist das, woraus wir diesen Abschnitt gerade gelesen haben. Jesus ist dabei, den Anbruch des Reiches Gottes zu verkündigen. Jetzt muss man wissen, dass die Juden im ersten Jahrhundert nach Christus, also zur Zeit Jesus, sehr sehnlich genau darauf gewartet haben, dass das passiert. Die Juden warteten auf den Anbruch des Reiches Gottes. Das hatte was mit Prophetien aus dem Alten Testament zu tun, zum Beispiel in Daniel 9, da gibt es so eine Prophetie über 70 Jahrwochen. Das sind so, wenn man das deutet, wie die Juden das gedeutet hat, 490 Jahre. Daniel war so 500 vor Christus. Also irgendwie wusste keiner so genau, was kommt, aber alle waren sich relativ sicher, jetzt irgendwie in unserer Zeit müsste was passieren. Und es gab auch ganz viele Rebellenführer und irgendwelche mehr oder weniger zwielichtigen Gestalten, die sich als Messias ausgegeben haben und immer sehr schnell sehr viele Nachfolger finden konnten, vor Jesus schon, weil die Juden so darauf warteten, dass sich diese Prophetien jetzt erfüllen. Jesus erfüllt ganz viele von den Erwartungen, die die Juden an so einen Messias stellen. Vor allem, weil er herumzieht und heilt und weil er vom Reich Gottes redet. Er ist ein Messias-Kandidat, ganz klar. Deswegen sind die Leute so gespannt, was er macht und beobachten ihn. Deswegen beobachten ihn die Pharisäer. Aber hier, in dem Text, den wir gelesen haben und in den Abschnitten davor, beginnt Jesus, die Juden zu irritieren. Er irritiert die Erwartungen, die die Juden damals hatten. Und bevor wir uns das genauer ansehen, müssen wir mal kurz die Lukas-Stelle verlassen und so ein bisschen schauen, was es in der Bibel generell mit diesem Begriff vom Reich Gottes oder von der Herrschaft Gottes auf sich hat. Dann wird uns klarer, warum da so eine Debatte entsteht und was Jesus meint. Die Herrschaft Gottes. Wir in Deutschen haben immer so ein bisschen ein Problem, wir schwanken so zwischen Herrschaft Gottes und Reich Gottes, weil wir mal unangenehme Erfahrungen mit dem Reich hatten. Es meint beides das Gleiche. Ja, also ob jetzt Herrschaft oder Reich Gottes von mir hört, es meint dasselbe Konzept in der Bibel. Das Thema von der Herrschaft Gottes ist eigentlich der ganz große rote Faden durch die ganze Bibel. Es ist die große Storyline von 1. Mose bis zur Offenbarung. Und eine Herrschaft oder ein Reich hat im biblischen Denken immer drei Bestandteile. Es braucht einen Herrscher, es braucht ein Herrschaftsgebiet Und es braucht natürlich Beherrschte, Bürger, Untertanen. Und wenn ein Mensch früher, so in den Zeiten, in denen die biblischen Bücher geschrieben wurden, zum Beispiel den Schöpfungsbericht in 1. Mose vorgelesen bekommt, dann hätte bei dem wahrscheinlich relativ schnell geklingelt, aha, hier schafft sich ein Gott ein Reich. Der Garten Eden und die Erde, die Gott sich schafft, das ist das Herrschaftsgebiet. Gott ist der Herrscher und die Menschen, das sind die Untertanen. Sogar spezielle Sorten von Untertanen, denn sie sind sowas wie Vasallenkönige. Also sie kriegen eine Verwalterschaft. Sie sind Leute, die wie Gott geschaffen werden und die Verantwortung übertragen kriegen. Die Story von der Bibel fängt an mit Gottes Herrschaft und sie endet in der Offenbarung mit Gottes Herrschaft. Und wir müssen wissen, auch wenn wir als Deutsche sowas nicht so gut finden heute im 21. Jahrhundert, für die Autoren der Bibel ist Gottes Herrschaft was absolut Perfektes. Ja? Also die haben überhaupt kein Problem damit, dass Gott König ist. Die denken nicht an irgendwelche korrupten Monarchen aus dem 17. Jahrhundert. Die denken an einen perfekten König. Einen starken, weisen, gerechten, gnädigen, großzügigen König. So ein König, wo die Menschen eher rebellieren würden, wenn er sagt, er will abdanken oder mal Urlaub machen, als andersrum. Ein König, unter dem es wirklich allen perfekt gut geht. Gott ist ein perfekter König in der Bibel. Allerdings ist die Story in der Bibel ja so, dass Gott, als er seine Herrschaft da am Anfang aufrichtet im Garten Eden, nicht sich einfach irgendwelche Marionetten in den Garten setzt, sondern er schafft Menschen in seinem Bild, ihm ähnlich und mit einem eigenen Willen. Und wer das AT liest, der wird schnell feststellen, wie die Geschichte weitergeht. Die Menschen entscheiden sich leider, ihrem Gott, ihrem Herrscher zu misstrauen und lieber auf die Schlange zu hören. Und dann werden sie dadurch im Prinzip im biblischen Denken zu Rebellen. Sie lehnen sich gegen die Herrschaft auf, die ihnen überhaupt erst ihr Verwaltungsgebiet gegeben hat. Und seitdem ist eigentlich im ganzen Alten Testament, das könnt ihr mal mit den Augen lesen, die Frage, wie wird Gott auf diese Rebellion reagieren? Das ist das Drama, was die Geschichte überhaupt erst ins Rollen bringt. Das ist der Konfliktpunkt, der die ganzen Geschichten der Bibel zusammenhält. Denn wisst ihr, wenn Gott jetzt seine Herrschaft einfach durchsetzt, wenn er kommt und die Rebellen zu Gericht zieht, dann hat er zwar eine Herrschaft und ein Herrschaftsgebiet, aber er hat keine Beherrschten mehr, weil es sind ja alles Rebellen. Oder wenn er es nicht tut, wenn er seine Gerechtigkeit nicht durchsetzt, dann müsste er sich im Prinzip zurückziehen, denn er ist ja heilig und gerecht und er kann ja nicht mit den Rebellen Seite an Seite leben und das einfach in seiner Gegenwart dulden. Das würde ja seine Herrschaft völlig untergraben. Das wäre Unrecht. Und damit auch nicht mit Gott vereinbar. In 1. Mose entscheidet sich Gott für so eine Art Übergangslösung. Die Menschen müssen zwar sterben und können nicht mehr in die direkte Gegenwart Gottes, das merkt man sofort, aber sie sterben auch nicht sofort. Sie dürfen weiter die Erde bewohnen, das Gebiet, das uns ursprünglich zur Verwaltung anvertraut war. Aber weil die Menschen sich vom Gott, vom Leben selbst getrennt haben, von dem, der alles erhält, was Friedhelm vorhin aus Kolosser vorgelesen hat, sterben die Menschen langsam. Und mit uns stirbt auch die Schöpfung, weil die Schöpfung uns anvertraut war. Und alles geht langsam dahin. Und seit diesem Zeitpunkt steht in der Menschheitsgeschichte und im Alten Testament die Frage im Raum, ob Gott noch einen Weg finden wird, diese ganze Misere wieder zu einem guten Ende zu bewegen. Das ist die Frage durch die komplette Geschichte Israels, durch das Alte Testament, durch die Patriarchen, egal wo ihr die Bibel aufmacht, die Frage schwingt im Hintergrund mit. Wird Gott seine Herrschaft aufrichten können, ohne dass die Rebellen, wir, dabei sterben müssen? Wenn euch interessiert, wie das weitergeht, müsst ihr das Alte Testament selber lesen. Wir überspringen jetzt die nächsten paar tausend Jahre von da, wo wir gerade waren, und kehren zurück zu Jesus und den Pharisäern. Zur Zeit Jesus warten die Menschen, die frommen Juden vor allem, immer noch auf eine Antwort auf diese Frage. Wird Gott eine Lösung finden? Gibt es eine Lösung? Und was macht das mit uns? Gott hat in der Zwischenzeit einen Bund mit Israel geschlossen, diesem Volk, das wir heute alle kennen. Und Israel hatte sich dafür eigentlich verpflichtet, Gott treu zu sein. Sprich, treue Bürger zu sein und seine Herrschaft wieder anzuerkennen. Aber auch Israel war gescheitert. Israel war untreu geworden. Und Gott hatte Israel dann immer wieder dafür zu Gericht gezogen, aber er hat sie nie ganz verstoßen. Und so gibt es im ganzen Alten Testament immer wieder diese Verheißung, dass Gott eines Tages einen Retter, den Messias, zu Israel senden würde, der dann das Problem von Israels Untreue endgültig löst und Gottes Herrschaft aufrichtet. Auf diesen Messias warten die Juden zur Zeit von Jesus. Und deswegen beobachten die ganzen Juden und besonders die Pharisäer Jesus so genau. Jesus war nämlich ganz klar ein super Messias-Kandidat. Er heilte Menschen, was als absolutes Erkennungszeichen von der Ankunft des Messias und dem Hereinbrechen des Reiches Gottes gilt es. Er lehrt, er bezeichnet sich selbst als Sohn des Menschen, wie es in den Prophezeiungen schon mit dem Reich Gottes in Verbindung gebracht wird in Daniel. Und vielleicht auch für die einfachsten damals, er redet ständig davon, dass das Reich Gottes jetzt anfängt. Also irgendwie kriegt es jeder mit. Die Juden, die haben sich damals, als sie auf den Messias warteten, die Weltgeschichte im Prinzip unterteilt in zwei große Blöcke vorgestellt. Es gibt dieses Zeitalter, das ist das Zeitalter, in dem die Juden leben, das normale Zeitalter, in dem die Menschheitsgeschichte sich so abspielt. Und irgendwann kommt der Messias, der Tag des Herrn, wie man den in den Propheten immer wieder hört. Der Messias hält Gericht und die Herrschaft Gottes bricht an und dadurch beginnt das kommende Zeitalter. Und die Juden dachten, wenn der Messias kommt, dann wird Israel zu neuer Größe geführt und Israel herrscht eben auf der Erde, alle anderen Völker werden zu Gericht gebracht und das kommende Zeitalter, diese Herrschaft Gottes verwirklicht sich im Prinzip in Israel, nur in Israel. Die Israeliten waren damals unter römischer Besatzung und deswegen warteten die alle ganz besonders darauf, dass das passiert und dass ihr Messias kommt. Jesus passt eigentlich als Messias, das haben wir gesehen. Aber in unserem Textabschnitt und in den Varianten davor fängt er jetzt an, die Erwartungen, die die Juden damals an das Kommen des Messias, wie es da aufgezeichnet ist, hatten, zu irritieren. Und deswegen kommt dieser Konflikt. Und zwar ist es so, wenn ihr dieses Kapitel 5 noch so ein bisschen zurückgehen würdet, dann würdet ihr feststellen, dass in Vers 12 bis 16 Jesus einen Menschen heilt. Einen Aussätzigen, und es ist erstmal eine ganz wunderbare, gnädige Geschichte. Und da ist noch alles okay. Er heilt den Mann und er sagt ihm, geh zu den Priestern, zeig dich ihnen, mach alles so, wie die Israeliten das normal auch machen würden durch das Gesetz des Mose und erzähl nicht so viel davon, dass ich ihn geheilt habe. Alles in Ordnung, klassische Messias-Heilung, kann jeder Jude gut mitleben. Dann kommt aber die nächste Heilungsgeschichte. Das ist so ein Sonntagsschulklassiker. Die Geschichte, wo Jesus in einem Haus lehrt und ganz viele Menschen drumherum sind. Und dann kommen Menschen und möchten einen Mann, der gelähmt ist, bringen, damit Jesus ihn heilt und decken das Dach ab und lassen ihn runter und ein ganz großes Event. Und Jesus heilt ihn nicht sofort, sondern er sagt erstmal vor allen Leuten, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann gibt es einen riesen Aufschrei, weil jedem frommen Juden ist klar, das ist Gotteslästerung, wenn man das sagt. Nur Gott darf Sünden vergeben. Dieser Mann darf sich nicht einfach dahinstellen und sagen, deine Sünden sind dir vergeben, das darf nur Gott. Und dann macht Jesus so einen ganz geschickten Schachzug und er sagt, naja, ich kann den Mann übrigens auch heilen. Wenn ich den Mann heilen kann, solltet ihr besser auch glauben, dass ich Sünden vergeben kann. Und er heilt den Mann, er kann weggehen und die Juden sind teilweise völlig aus dem Häuschen und teilweise völlig erbost. Die konservativen Juden, die Pharisäer, von denen wir vorhin gelesen haben, die sind auf der erbosten Seite. Und dann fällt Jesus nichts Besseres ein, als von der Heilung direkt dahin zu gehen, wo wir in die Geschichte heute eingestiegen sind, und einen Zolleinnehmer, einen Kollaborateur mit der römischen Besatzung, einen Volksverräter in seine Jüngerschaft zu rufen und abends mit ihm und mit allen möglichen anderen unfrommen Juden Abend zu essen. Also sprich, so ein Abendessen, das hat damals ja die Bedeutung von, ihr seid jetzt meine Freunde, wir gehören alle zusammen. Und da reißt den Pharisäern der Geduldsfaden. Das kann nicht sein. Die Jünger von Jesus halten sich nicht an die Fastentage. Er trinkt und isst mit Sündern. Er betreibt Gotteslästerung. Irgendwas stimmt nicht. Jesus entpuppt sich Stück für Stück als ein ganz anderer Messias, als die Juden ihn erwartet hatten. Deswegen sprechen sie ihn so kritisch darauf an, was er macht. Und Jesus' Antwort ist das, was wir in den Gleichnissen gelesen haben. Jesus' Antwort ist, ihr versteht nicht, dass das Reich, dessen Anbruch ich hier verkündige, etwas Neues ist. Nicht ich mache etwas falsch, sondern ihr habt eine falsche Erwartung. Mit diesem Wissen können wir jetzt genauer verstehen, warum Jesus über sich und sein Wirken sagt, dass er alles neu macht. Denn wisst ihr, was Jesus weiß und was Lukas versucht uns klarzumachen? ist, dass in Jesus Gott seinen ursprünglichen Plan, den ursprünglichen roten Faden von seiner guten Herrschaft über alle Menschen, nicht nur über Israel, wieder aufgenommen hatte. Gott wollte doch immer mehr als nur Israel retten. Israel hatte das vergessen zwischendurch, aber wenn ihr das Alte Testament durchliest, werdet ihr feststellen, dass das immer wieder anklingt. Israel hätte ein Königtum von Priestern sein sollen. Priester dienen immer den restlichen Menschen, indem sie mit Gott in Verbindung bringen. Abraham, dem Stammvater von Israel, wurde angekündigt, er würde ein Segen für alle Völker sein. In Jesus kommt Gott selbst, der Gott, der sich zurückziehen musste wegen unserer Sünde, um uns nicht strafen zu müssen, auf die Erde zurück. Aber statt dass er direkt zum Gericht kommt und seine Herrschaft endgültig aufrichtet, dafür aber die Rebellen uns verurteilen muss, wird er selber Mensch. Und er kommt als einer von uns. Versteht ihr, dass Jesus Gott ist, wirklich Gott zu 100%, das ist der Kern des christlichen Glaubens und das ist im Lukas-Evangelium von vornherein völlig klar und wird immer wieder klar gemacht. Das wird klar gemacht in der Geburtsgeschichte, in der Tempelweihung, darin, wie Jesus mit den Menschen umgeht, in den Wundern. Jesus ist wirklich Gott, es ist der Gott, gegen den sich die Menschen ursprünglich aufgelehnt haben. Und dieser Gott kommt, um die Sünden der Menschen zu vergeben und sie zurück zu sich zu rufen. Er nimmt den Faden der Geschichte mit ihnen wieder auf. Deswegen vergibt Jesus dem Gelähmten zuerst seine Sünden. Deswegen isst Jesus als Mensch mit Sündern zu Abendessen. Er wird ein Freund der Sünder, weil er nie aufgehört hat, seine Geschöpfe zu lieben. Am Ende vom Lukas-Evangelium wird sich zeigen, wie weit diese Liebe geht. Sie geht so weit, dass Gott sich als Mensch stellvertretend für die menschlichen Rebellen hinrichten lässt von seinem Vater, damit, wenn er seine Herrschaft endgültig aufrichten wird, die Rebellen nicht sterben müssen, damit wir für immer nicht sterben müssen. Und es ändert, wie die Geschichte läuft. Denn die Geschichte, die Gott tatsächlich mit den Menschen schreibt, ist nicht so, wie die Juden sie sich vorgestellt haben. Wenn ihr ins Neue Testament guckt, werdet ihr feststellen, dass die Geschichte eine Überlappung hat. Das kommende Zeitalter, das Zeitalter, auf das die Menschheitsgeschichte wartet, wo Gottes Herrschaft anbricht, und unser Zeitalter, das Zeitalter der sterblichen Menschen, sie überlappen sich. Als Jesus auf die Erde kommt, beginnt das Reich Gottes. Die Herrschaft Gottes beginnt schon. Es passiert etwas ganz, ganz Neues. Das hat Jesus in dem Gleichnis gesagt. Aber es kommt anders, als die Juden dachten. Es kommt so, dass alle Menschen die Chance zur Versöhnung bekommen, weil Gott nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er umkehrt und lebt. Jesus hat es selbst gesagt, er kommt zu uns wie ein Arzt zu den Kranken. Er will heilen, was die Menschen dieser Welt kaputt gemacht haben. Und durch seine Menschwerdung beginnt der Lauf der Geschichte sich zu verändern. Und zwar schon da. Es stimmt, und es ist gute christliche Lehre, dass die volle Erfüllung des Reiches Gottes noch aussteht. Dann, wenn Gott alle Dinge erneuert und seine Herrschaft herrlich und perfekter aufrichtet, als sie im Garten Eden jemals war. Und es stimmt, dass wir darauf warten, dass Gott die Erde endgültig neu macht und die Toten auferweckt und dass Sünde und Sterblichkeit endgültig abgeschafft werden. Aber was wir Christen vielleicht manchmal nicht vergessen dürfen, ist, dass in Jesus ersten Kommen das kommende Zeitalter bereits angefangen hat. Das ist genau das, was Paulus in Kolosser 1 schreibt, das Friedhelm vorhin vorgelesen hat. Wir haben es gelesen. Luther übersetzt, dass Jesus der Anfang der neuen Schöpfung ist. Im Griechischen steht da, dass er die Erstlingsgabe ist. Also wenn man Ernte einfährt und sagt, den ersten Teil davon, den weihe ich schon mal Gott, die Erstlingsgabe, wie die Israeliten sie geben mussten. Das ist Jesus. Er ist schon Teil von der Ernte. Das Reich Gottes, die Zeit, in der Gott die Menschen wieder sammelt und zu sich zurückführt und sie nicht mehr in der Verbannung von ihm leben müssen, hat angefangen. Sie steht nicht nur aus, sie beginnt schon. Seht ihr, wie drastisch sich der Lauf der Geschichte eigentlich mit Jesus' Menschwerdung, Tod und Auferstehung schon geändert hat? Dass die Welt, auch wenn sie noch so aussieht äußerlich, wie sie die letzten Jahrtausende ausgesehen hat, eigentlich schon eine ganz andere ist? Als Jesus das erste Mal kommt, geschieht unsere Zeitenwende. Eine Zeitenwende, die viel größer ist als so ein paar Flugzeuge, die die Menschen irgendwann gebaut haben. Gott hat einen Weg gefunden, seine Herrschaft aufzurichten, und zwar so, dass wir unser selbstgestricktes Todesurteil nicht empfangen müssen. Was heißt das für uns heute zwischen diesen beiden Zeitaltern? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, in all dem, was uns im Alltag so begegnet, dass Christen eine radikal andere Sicht auf die Welt und auf die Geschichte haben müssten, als alle Menschen, die Gott nicht kennen. Wisst ihr, was wir verstehen sollen, ist, dass die Welt damals schon eine ganz andere Welt geworden ist, auch wenn wir noch auf die volle Erfüllung warten. Unser Gott, unser Schöpfer, ist auf die Erde zurückgekehrt und er brachte Vergebung statt Vergeltung. Er hat einen Ausweg geschaffen für uns Geschöpfe, die gegen ihn rebelliert haben. Und er hat alle, uns, unsere Nachbarn, unsere Familie, unsere Freunde, in sein Reich eingeladen, das Reich, nach dem sich eigentlich die ganze Schöpfung sehnt. Dieses Reich, die Erneuerung aller Dinge, die neue Erde wird kommen, hundertprozentig. Und jeder Mensch, der sich vertrauensvoll ihrem Herrn, Jesus von Nazareth, dem Menschen, der vor 2000 Jahren hier war, unterstellt hat, wird sie sehen und sich an ihr freuen. Aber oft vergessen wir Christen, dass es das schon gegeben hat. Dass der Lauf der Geschichte schon auf positiv steht und nicht nur auf Verfall. Ich habe das Gefühl, gerade wir Deutschen vergessen oft, wie groß die Freudenbotschaft ist von der Menschwerdung, Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Wisst ihr, die Urgemeinde war trotz Verfolgung, trotz absoluter Minderheit, trotz Armut, trotz Ausgrenzung eine wirklich fröhliche Bewegung, die Lieder gesungen hat, die fröhlich und freigebig war, die Hoffnung hatte. Die ersten Christen haben ihre Botschaft, das Evangelium von Jesus, als absolute Freudensbotschaft verstanden. Wirklich, deswegen heißt es Evangelium, Freudensbotschaft, großartige Nachrichten. Heute passiert es uns Christen, glaube ich, manchmal, dass wir eher als die Miesepeter bekannt sind, die vor allem sehen, was gerade falsch läuft oder bedrohlich ist. Und es hat gute Gründe. Als Christ sieht man manchmal auch Dinge, die vielleicht andere Menschen nicht sehen. Das ist wirklich in Ordnung. Aber in der frühen Kirche hat es nicht dazu geführt, dass Christen diejenigen waren, die immer nur gemeckert oder mit dem Zeigefinger gewedelt haben. Christen haben eigentlich zu jeder Zeit vielmehr in jedem Missstand auch gesehen, wie großartig die Hoffnung ist, die sie haben, weil Gott schon zurückgekehrt ist. Und weil Gott eines Tages mit Sicherheit diesen Missstand beheben wird. Weil es wunderbar ist, dass wir überhaupt in dieser Welt Hoffnung haben. Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Hoffnung, die größer ist als alle Herausforderungen des Lebens. Ich glaube, gerade in so bewegten Jahren, wie wir die momentan hier erleben, müssen wir als Christen wieder lernen, die Welt durch die Brille zu sehen, die das Evangelium uns eigentlich gibt. Vielleicht probiert ihr das einfach selber mal aus. Wenn ihr heute Abend oder morgen mal das nächste Mal eure Zeitung lest und euch unweigerlich wieder die Themen Corona, Klimawandel, Wahlkampf beglücken werden und mir immer gleich schon die Freude am Kaffee vergeht, dann habt ihr ein gutes Trainingsfeld. Wisst ihr, ich glaube, die Welt und unsere Herzen sähe ganz anders aus, wenn unsere Gemeinden nicht vergessen würden, dass die größte Zeitenwende, die beste Veränderung der Weltgeschichte schon stattgefunden hat. Das Lustige ist, dass Jesus damals schon wusste, dass Menschen sich schwer tun, aus ihrer alten Weltanschauung rauszukommen. Habt ihr noch im Kopf, was der letzte Vers war, den wir heute gelesen haben? Da macht Jesus so einen kleinen Kommentar in Vers 39 und sagt, niemand, der vom alten Wein getrunken hat, will vom Jungen etwas wissen. Der Alte ist besser. Es fällt uns schwer, uns umzugewöhnen. Wir kommen immer wieder zurück in die alten Muster. Das ist völlig normal. Aber wir Christen sind halt Gewohnheitstiere, die sich umgewöhnen müssen. Und wisst ihr was? Eigentlich haben wir, glaube ich, ganz gute Chancen. Wir werden nämlich jeden Tag daran erinnert, dass die Herrschaft Gottes begonnen hat. Immerhin zählen die Menschen weltweit seit 2000 Jahren die Zeitrechnung ausgehend von Jesus' Geburt. Jedes Mal, wenn ihr einen Kalender aufmacht, springt euch eigentlich entgegen, dass vor 2021 Jahren die wunderbarste Wendung der Geschichte stattgefunden hat. Die Botschaft der Bibel ist eine Freudenbotschaft. Das war mir wichtig, euch heute mitzubringen. Gott ist zurück in der Welt und wir dürfen ihm nahen, ohne den Tod fürchten zu müssen. Ich wünsche mir, dass ihr das heute mit nach Hause nehmt. Dass wir als Christen dafür bekannt sind, dass wir so eine Botschaft zu erzählen haben, eine Hoffnungsbotschaft. Nicht billige Gnade, aber trotzdem hoffnungsvoll. Nicht die pessimistischen Spielverderber, sondern die weisen, aber fröhlichen, hoffnungsbringenden Menschen. Und falls ihr mal zu lange keinen Kalender seht, der euch an die Zeitenwende von vor 2000 Jahren erinnern kann, dann denkt beim nächsten Mal einfach, wenn ihr ein Flugzeug seht, daran, dass Jesus den Lauf der Geschichte noch viel großzügiger verändert hat als dieser kleine Flug von Wilbur und Orville Wright. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.